Ich möchte heute am Anfang über einige Steine sprechen. Steine, die eine gewisse Bedeutung haben. Zum Beispiel ein Stein des Gedenkens und der Verheißung. Jakob zum Beispiel. Da heißt es im 1. Mose 28, Vers 11, und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb und die Sonne ward untergegangen und er nahm einen Stein jenes Ortes und legte sie unter den Haupt und legte sich auf diesen Ort schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter ward auf der Erde gestellt, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und ab. Im Vers 18 und 19 heißt es, und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter seinen Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einer Denksäule und goss Öl darauf und nannte den Ort Bethel. Zuvor hieß die Stadt aber Luz. Und im Kapitel 31 heißt es, und ich bin der Gott zu Bethel, da du den Stein gesalbt hast und mir dasselbe ein Gelübde gegeben hast, nun mache dich auf und ziehe in dieses Land und ziehe wieder in das Land deiner Freundschaft. Ein zweiter Stein, der Stein des Todes, David und Goliath, 1. Samuel 17, 49. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er tot zur Erde fiel. Der dritte Stein, Stein zwischen Tod und Leben. Johannes Kapitel 11, 39 bis 44. Und Jesus sprach, heb den Stein weg, spricht zu ihr Martha, die Schwester des verstorbenen Herrn, er stinkt schon, denn er ist schon 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, dass du glauben würdest, dass wir die Herrlichkeit sehen? Da hoben sie den Stein ab und der Verstorbene kam heraus und Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, danke, dass du mich erhört hast. Da sagte er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an den Füßen und an den Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch und Binden. Und Jesus spricht zu ihnen, löst ihn die Binden und lasst ihn gehen. Der letzte Grabstein oder der letzte Stein, der Grabstein und die Auferstehung Jesu. Matthäus 28, 1 bis 6. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stätte, da der Herr gelegen hat. 4 Steine. Stein des Gedenkens und der Verheißung, Stein des Todes, Stein zwischen Tod und Leben und Stein am Grab und die Auferstehung. Das Thema heute ist die Frage, was steht auf deinem Grabstein? Im Internet gibt es mehrere Grabsteingeneratoren. Da kann man sich Grabsteine entwerfen, was alles darauf gehört, die Größe, die Farbe, die Schrift, alles Mögliche. So wie man Visitenkarten entwirft oder sich ein Auto im Internet konfiguriert, kann man auch seinen Grabstein selber sich aussuchen und denken. Und wenn wir Grabsteine sehen, haben diese eine Botschaft für uns Lebende heute, nicht für die Toten, sondern für die Lebenden, die vorübergehen oder an diesem Grab stehen bleiben. 10 Grabsteine. Auf der einen steht, was auf der Welt das Liebste war, umschließt dieses stille Grab. Oder auf Erden beweint, im Himmel vereint. Oder ein anderer, schnell geht die Zeit, halt dich bereit, o Mensch, bedenk die Ewigkeit. Den Himmel zu erreichen ist was Herrliches, doch auf der Erde war es auch wunderschön. Der nächste, auf Wiedersehen. Ein anderer, gekämpft, gehofft und doch verloren. Oder lass die Hoffnung fahren. Oder Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und dann der letzte. Herr, lass deinen Diener in Frieden ruhen, denn mein Auge hat den Heiland gesehen. Es gibt auf den Grabsteinen Worte und Zahlen. Auf manchen steht überhaupt nichts mehr, sondern nur der Name und 2 Jahreszahlen. Auf den Friedhöfen dieser Welt spielen die 2 Jahreszahlen eine große Rolle. Und zwischen diesen beiden Jahreszahlen ist ein kleiner Abstand. Und dieser kleine Abstand wird mit einem Strich verbunden. Einen sogenannten Bindestrich, und dieser Bindestrich zeigt das Leben des Menschen. Lieber ein Bindestrich als einen Haken. Der sagt, das Leben wird abgehakt. Zwischen Geburt und Tod dieser Bindestrich. Die Frage ist natürlich berechtigt, ist ein Mensch mehr wert wie ein Bindestrich? Was ist der Mensch wert? Es gibt einen Fußballer, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Kylian Mbappé. Der hat einen Marktwert von 180 Millionen Euro. Oder 500.000 Euro würdest du bekommen, wenn deine Organe und deine Haut auf dem Schwarzmarkt veräußert würden. Was ist der Materialwert eines Menschen für einen Chemiker? Ein Chemiker hat ausgerechnet, die Bestandteile des Erwachsenen, ich habe die Zahlen übernommen, ich habe sie nicht geprüft, der Mensch besteht aus 68% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 2% Stickstoff und 4% Aschebestandteile. Und der Wert dieses Menschen, rein materiell gesehen, liegt so zwischen 7 und 10 Euro. Wer legt eigentlich den Wert des Menschen fest? Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt seiner Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat den Menschen so lieb und so wertvoll ist er, dass er sein Leben gelassen hat für diesen Menschen, für jeden Menschen auf dieser Welt. Wenn nicht der kleine Abstand zwischen den Menschen und Gott wäre. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein sehr bekanntes Bild. Und zwar das Bild von Michelangelo. Ihr kennt das sicherlich alle. Wir sehen hier 2 Hände, die eine schlaff, hängend, kraftlos und die andere auf den anderen zeigend, kraftvoll, bestimmend, aber nicht zupackend oder streng, sondern liebevoll auf den anderen hinweisend. Aber es ist eine Lücke zwischen diesen beiden Händen. Gott möchte Begegnung haben mit uns. Und er gibt nicht auf, weil er zeigt immer auf die Menschen und sagt, ich habe dich geliebt, ich habe dich geschaffen. Welche Entscheidung triffst du für mich? Möchtest du diese Begegnung mit Gott haben? Möchtest du, dass Gott dich berührt mit seinem Finger oder mit seiner Hand? Wenn diese Begegnung mit Gott oder diese Berührung mit Gott stattfindet, dann wird es eine große Veränderung in deinem Leben geben. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, was hält dich davon ab, dass dieser kleine Abstand überbrückt wird? Nicht von deiner Seite oder von Gottes Seite her. Es gibt jemanden, der diese Lücke ausfüllen wird. Gott möchte heute noch die Begegnung mit Menschen haben. Er möchte heute noch Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Was hält dich davon ab, diese Entscheidung aufs Neue zu treffen? Gott ist besonders denen nah, die sich nach ihm sehnen. Aber auch denen, die nicht das Verlangen spüren, Gott nahe zu sein, denen ist er besonders nahe. Auch in dieser heutigen Zeit. Gottes Wesen ist Liebe. Und er möchte, dass du diese Liebe erlebst. Und dass du heute auf dieser Welt schon diese Geborgenheit und diese Barmherzigkeit und diese Gnade erlebst. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und du sagst, wenn ich an eine Gemeinde gehe, dann habe ich schon sehr viel erlebt. Und mit dem Bodenpersonal Gottes hier auf Erden komme ich nicht zurecht. Aber Gott kann aus krummen Wegen auch gerade Wege machen. Es kommt auf mich drauf an. Ob ich nur das Bodenpersonal und die Fehler und die Schwächen sehe oder das, was Gott in dich und mich hineingelegt hat, nämlich diese Liebe und dass er diese Liebe gegeben hat mit seinem eigenen Leben, das macht uns wertvoll und ich habe doch nicht das Recht zu sagen, suchst du die Begegnung mit ihm? Und wenn wir diese Begegnung suchen, dann sollten wir unser Herz für unseren Heiland öffnen. Und er wird in dein Leben hineintreten mit seiner liebenden Vergebung und mit seinem befreienden Heil. Darum heißt er ja auch Heiland. Ich weiß nicht, in welcher Situation du jetzt dich befindest, ob du mit Gott oder den Menschen hart hast und du keinen Frieden im Herzen hast. Was hindert dich, zu diesem Heiland zu kommen und sage, lieber Heiland, mach mich heil? Der Michelangelo und dieses Bild und dieser kleine Abstand wird nicht mit einem Bindestrich verbunden. Es gibt einen, der diesen Abstand überbrücken kann und schon hat. Und es ist Jesus Christus. Der Auferstandene. Und seine Worte und seine Taten und sein Leben und sein Tod und seine Auferstehung, seine Himmelfahrt machen es deutlich, dass es ihm ernst ist, dass er diese Gnade und diese Barmherzigkeit und diese Erlösung jedem Menschen anbietet. Und dieser Abstand zwischen Gott und den Menschen wird freiwillig geschlossen durch Jesus. Er zwingt dich nicht, dieses Angebot anzunehmen. Aber er stellt es dir zur Verfügung und sagt, möchtest du diese Begegnung mit deinem Schöpfer haben, so vertrau mir und gib mir deine Hand und wir werden miteinander diesen Weg gehen. Was passiert, wenn dieser Abstand geschlossen wird. Die Frage kannst du dir selber beantworten. Lass dieses Wunder einfach geschehen und finde heraus, was passiert, wenn dieser Abstand zwischen dir und Gott durch Jesus Christus geschlossen wird. Kommen wir treffen wir diese Entscheidung? Vertrauen wir auf Jesus? Vertrauen wir auf das, was er uns prophezeit und versprochen hat? Und vor allen Dingen kommen wir diesen Versprechen nach. Wir haben mit Steinen begonnen, sind zu Händen gekommen und nun von Händen zu Palmzweigen. Drei Palmzweige werden uns die nächsten Minuten begleiten. Den ersten Palmzweig bekommt ein Mensch bei seiner Geburt, einen imaginären Palmzweig. Aber er kann mit diesem Palmzweig nichts anfangen. Seine Eltern heben ihn für ihn auf und sie lieben ihn, dieses Kind. Und in Geborgenheit und Wertschätzung und Liebe ziehen sie das Kind, machen es tauglich für das reale Leben, aber auch tauglich für das geistliche Leben. Und im Laufe des Lebens kommt der Mensch, jeder Mensch an einen Punkt, ob er das will oder nicht, um diesen zweiten Palmzweig in die Hand zu nehmen, um eine Entscheidung für Jesus zu treffen, ihm zu begegnen und mit ihm zu gehen. Jeder Mensch hat die Chance, diesen zweiten Palmzweig in die Hand zu nehmen. Vor 2000 Jahren haben die Menschen sich nach diesem Messias und diesem Heiland gesehnt. Und als er nach Jerusalem einzieht, haben sie Palmzweige abgerissen. Und es heißt im Johannes 12, bereits am nächsten Morgen verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Viele Leute sammelten sich auf der Straße und organisierten sich Zweige von Palmen, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu: Hosanna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosanna, was so viel bedeutet: rette doch, hilf, Herr, oder gib uns Heil. Jesus war die Antwort auf ihre Fragen damals und Wünsche. Befreie uns, rette uns. Viele hatten andere Gedanken. Jesus sollte sie von den Römern retten. Aber der Grund, warum Jesus wirklich kam, haben sie damals noch nicht verstanden. Aber sie haben ihn als Messias erkannt. Jeder Mensch kommt irgendwann an seinen Punkt, oder an den Punkt, wo er sich die Frage stellt: Was tue ich überhaupt hier auf dieser Erde? Ich wollte doch gar nicht hierher. Ich bin ein Produkt meiner Eltern. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und diese Sinnfragen liegen oft im Dunkeln bei vielen Menschen. Und es gibt Antworten, die richtig sind, und es gibt auch Antworten, die falsch sind. Um diese Frage, wo ich herkomme, wo ich hingehe und was ich überhaupt soll, muss ich eine Entscheidung treffen. Eine wichtige Entscheidung. Und eine der wichtigsten Entscheidungen ist, näher zu Gott zu kommen. Dass dieser kleine Abstand überbrückt wird. Näher zu Jesus zu kommen, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du nach Wahrheit suchst auf dieser Welt, dann wirst du an Jesus nicht vorbeikommen. Wo wir wieder beim zweiten Palmzweig sind. Jesus, der kommende König. Während die Menschen damals vor 2000 Jahren bereit waren, ihn zu empfangen und Hosanna gerufen haben, hat sich dieser Ruf innerhalb von weniger Zeit geändert. Zuerst haben sie Hosianna gerufen und dann kreuzigt ihn. Und das ist das Dilemma, in dem wir Menschen stecken. Einmal so und einmal so. Einmal Freude und Vergnügen, auf der anderen Seite Leid und Tod. Menschen werden geboren, das ist die Realität, um zu sterben. Es kommt darauf an, ob du den Tod als wiedergeborener Mensch, von dem Jesus in Johannes 3 spricht, bist, ob du diese Gerechtigkeit Christi, der er dir schenken möchte, angenommen hast, ob du mit ihm ins Grab hineingetauft worden bist, auferstanden bist, mit ihm gestorben bist und dass du mit ihm auffahren wirst, wenn das Leben zu Ende ist. Aber das Leben ist noch nicht zu Ende. Du lebst jetzt noch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Und du hast die Möglichkeit, mit Jesus zu gehen. Der dritte Palmzweig. Am Ende der Zeit, am Ende der irdischen Zeit, meist wissen wir nicht, wenn diese irdische Zeit ablaufen wird. Auf der einen Seite kommt der Tod unerwartet, unverhofft. Man kann ihn jetzt überhaupt nicht brauchen. Auf der anderen Seite zieht sich das über einen längeren Zeitraum hin. Und Menschen, die sterben wollen, können nicht sterben, weil es nicht in ihrer Hand liegt. Es gibt Eltern, die bei der Geburt ihres Kindes einen Schock erleben, weil das Kind so missgebildet ist, dass sie den Boden oder den Füßen verlieren und sie leiden bis zur Selbstaufgabe. Und der Vater muss zusehen, wie seine Frau in eine nicht endende Depression verfällt, aus der sie nicht mehr herauskommt. Er hält diese Belastung nicht mehr aus. Und eines Nachts steht er auf, nimmt ein dünnes Wolltuch und legt es locker über die Wiege des Kindes. Und am nächsten Morgen ist das Kind tot. Nach 2 Jahren von seinen Selbstvorwürfen hält er es nicht mehr aus. Er macht eine Selbstanzeige und geht für Jahre ins Gefängnis. Keine fiktive Geschichte. Eine Geschichte, die ich selber erlebt habe, in meiner Gemeinde mit einem Bruder und einer Schwester. Was machst du dann, wenn du erfährst, dass ein Vater diese Belastung nicht mehr aushält? Wie gehst du mit diesem Bruder um? Wie wertvoll ist ein missgebildetes Kind und ein Kindsmörder in den Augen Gottes? Ein Mann verliert seine Frau. Sie stirbt. Und die letzten Lebensjahre seines Lebens verbringt der Witwer in der Erinnerung. Die Familie bestand aus Vater, Mutter, Sohn, Schwiegermutter oder beziehungsweise Oma. Diese Familie flüchtete aus der sozialistischen DDR, kam hier nach Westen und musste mit nichts anfangen. Sie standen vor dem Nichts und das Ehepaar musste hart arbeiten. Und der Sohn wuchs mehr bei der Oma als bei den Eltern auf. Der Vater hatte nicht viel Zeit für seinen Sohn. Und der Junge erlebte keine liebevolle Umarmung oder Streicheleinheiten von seinem Vater. Er war überfordert und auch wusste er nicht, wie man Liebe weitergibt. Die Oma stirbt, der Sohn verlässt das Elternhaus, gründet eine neue Familie. Nach 38 Jahren erkrankt die Mutter an Lungenkrebs. Und der 92-jährige Vater ist nicht mehr in der Lage, seine Frau zu betreuen. Und darum musste der Sohn die Pflege der Mutter übernehmen. Man muss keine Einzelheiten darüber sprechen, was es bedeutet, eine todkranke Mutter zu pflegen. Man kann nur über seinen Schatten springen und kann mit der Hilfe Gottes die Herausforderung annehmen. Die Mutter und diese Ehefrau verstirbt und dann musste der Sohn die Pflege seines Vaters übernehmen. Gute 4 Jahre später erlitt der Vater einen Schlaganfall. Gesichtslähmung, Sprachverlust, nicht mehr richtig essen und trinken können, Schwerhörigkeit, die Sehleistung nimmt immer mehr ab, Demenz, Inkontinenz, Schmerzen, Morphium, körperlicher Verfall und dann erlösender Tod. Keine fiktive Geschichte. Der Sohn steht heute vor euch. Und dann heißt es in Malachi 4, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und der große schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Lukas Kapitel 1, 16 und 17. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn ihr Gutes zu Gott zurückführen. Und er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zuzuwenden zu den Kindern, dass die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu bereiten, dem Herrn ein gerüstetes Volk. Alles, alles hat seinen Sinn und seine Zeit. Der Herr macht keine Fehler. Vater und Sohn kommen sich wieder näher und die Hand des Vaters greift die Hand des Sohnes und streichelt sie. Und er kann nicht mehr sprechen, aber die Blicke des Vaters sagen, bleib bei mir. Und der Sohn nimmt die Herausforderung an und gibt seinem Vater auch diese Zärtlichkeit zurück. Wunder. Wunder gibt es immer wieder. Wir müssen nur diese Wunder sehen und auch anerkennen, dass Gott krumme Wege auch gerade machen kann. Der Herr ist gut und es ist gut, das zu erleben. Wie wertvoll ist ein alter Mann, knapp vor 100, und sein Sohn, die zueinander gefunden haben in den Augen Gottes? Haben Vater und Sohn einmal den dritten Palmzweig in ihrer Hand? Ist die Bekehrung auf dem Totenbett noch möglich? Gott weiß es. Offenbarung 7, 9 und 10. Danach sah ich eine große Menschenmenge, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und mit lauter Stimme riefen sie: Der Sieg gehört unserem Gott auf dem Thron und dem Lamm. Der Krieg ist zu Ende. Der Sieg gehört ihnen. Und diese Palmzweige in ihrer Hand sind ein Symbol des Sieges. Und das weiße Kleid, was sie anhaben, ist die Gerechtigkeit Christi, die ihre eigene geworden ist. Und die Erlösten, heißt es hier, stimmen in einen großen Lobgesang ein. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Daheim. Endlich daheim. Der Wunsch der Erlösten geht in Erfüllung, wenn Jesus wiederkommt. Und so wie in dieser Kindergeschichte sollten wir daran denken, wenn der Frühling auch kommt und die Natur wieder erwacht, so wird es sein, wenn Jesus kommt und die Toten in ihm werden auferstehen. Tod ist nicht das letzte Wort, sondern Erfüllung und Auferstehung. Jesus hat es versprochen. Und wir können seinen Versprechen vertrauen. Wir haben über verschiedene Steine gesprochen. Stein des Gedenkens und der Verheißung, Stein des Todes, Stein zwischen Tod und Leben, Stein am Grab und die Auferstehung Jesu. Wir haben über Bindestriche gesprochen, über schlaffe und starke Hände, über den Abstand zwischen diesen beiden Händen und über Palmzweige, über den Wert des Menschen bei Gott, über die Versöhnung zwischen Menschen und Menschen und die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen durch unseren Heiland, der den Tod besiegt hat und der die Auferstehung und das Leben ist. Ich weiß nicht, in welcher Situation du jetzt dich im Moment wieder befindest. Ob du das glaubst, was wir in den letzten Minuten gehört haben. Vor allen Dingen, ob du das glauben kannst. Aber eins ist sicher, du darfst das glauben. Und du darfst diese Erfahrung machen. Was hält dich davon ab, diese Erfahrung wieder aufs Neue zu machen? Ich weiß nicht, wie weit weg du von Jesus bist. Ob 1 Millimeter, 2 Meter oder 10 Meter. Aber Jesus ist immer nahe bei dir. Er ist ein Gebet weit von dir entfernt. Und er wartet nur darauf, dass du ihn bittest, wieder in dein Leben zu kommen. Jesus wirbt unablässlich an deinem Herzen. Und er ist bereit, dir die Hand zu geben. Gib ihm die Hand und vertraue ihm, dass er dein Leben bis zum Ende führen wird. Er möchte dich berühren. Lass es doch einfach zu. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war: Was steht auf deinem Grabstein? Zwei Möglichkeiten. Gekämpft, gehofft und doch verloren. Oder: Herr, lass deinen Diener in Frieden ruhen, denn mein Auge hat den Heiland gesehen. Wir sind an einem Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen dürfen und können. Jeder, der doch diese Entscheidung für Jesus treffen möchte, den bitte ich doch, das auch jetzt zu tun. Warte nicht, bis du durch diese Tür gehst oder zu Hause vor deinem Esstisch sitzt und sagst: Naja, vielleicht hat er doch recht oder auch nicht. Treff eine Entscheidung jetzt. Es ist die beste Entscheidung, die du heute treffen kannst. Ich möchte diese Entscheidung heute treffen, wieder aufs Neue, Und ich lade euch ein, mit mir das auch zu tun. Und ich möchte mit euch noch beten. Lieber himmlischer Vater, du bist ein gütiger Gott, der alles getan hat, um uns wieder in die Beziehung mit dir zu bringen. Danke, Herr, dass du uns nicht aufgegeben hast, dass du alles Mögliche getan hast, um diesen Weg mit dir wiederzugehen. Danke, lieber Heiland, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du uns verbindest zwischen Vater und Geschöpf. Dass wir nicht nur ein Bindestrich oder ein Haken sind, die abgehakt werden, sondern dass wir so wertvoll sind, dass du alles gegeben hast, um uns dieses wieder zu ermöglichen. Danke, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, der Herzen berührt und den Verstand einschaltet, um eine Entscheidung für dich zu treffen. Du kennst unsere Not in dieser Zeit oder unsere Nöte, dass wir oft mit Menschen uneins sind und dass wir schwer vergeben können und dass uns Berührungen durch deinen Geist manchmal nicht angenehm sind. Aber Herr, du zeigst, dass wir menschlich gesehen wieder diese Nähe erleben dürfen zueinander, dass wir uns annehmen dürfen, so wie wir sind, dass wir vergeben dürfen und dass wir erlöst werden durch dein Heil. So wollen wir diese Entscheidung für dich heute aufs Neue treffen. Hab herzlich Dank, dass du uns annimmst, so wie wir sind, und dass wir diesen Weg mit dir zum Ende gehen dürfen. Und so hab herzlich Dank für die Wunde, die du jetzt an unserem Herzen tust. Und wir loben und preisen dich in deinem wunderbaren, starken Namen, lieber Heiland. Amen.